Ja, vielen Dank, dass Sie mich mal eingeladen haben. Es sind ja schon einige, fast Jahrhunderte her, wo ich mal bei Ihnen war. Vielleicht haben einige mich wiedererkannt. Ich habe mich wenig verändert. Ein bisschen kürzer, ein bisschen breiter, aber sonst bin ich derselbe geblieben. Der heutige Pfingstsonntag hat als Predigttext vorgeschlagen einen Text aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 16. Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Wenn wir davon sprechen, kommt das nicht aus menschlicher Klugheit, sondern wird uns vom Geist Gottes gelehrt. Was er uns gezeigt hat, das geben wir mit seinen Worten weiter. Der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Der von Gottes Geist erfüllte Mensch kann alles beurteilen, er selbst aber ist keinem menschlichen Urteil unterworfen. Denn es steht ja schon in der Heiligen Schrift, wer kann die Gedanken des Herrn erkennen und wer könnte gar Gottes Ratgeber sein? Nun, wir haben den Geist von Christus, dem Herrn, empfangen und können seine Gedanken verstehen. Gottes Wort schenkst du uns für den Tag heute. Wir möchten hineinhören in dein Wort. Rede du, Herr, reinige unsere Herzen, dass wir dein Wort hören können. Reinige meine Lippen, dass sie dein Wort verkündigen. Danke, Gott. Amen. Ich weiß nicht, ob Sie sich mal wirklich Gedanken gemacht haben, was heißt dann Pfingsten? Vor einigen Wochen war ich mal beim Augenarzt. Ab und zu muss man ja gucken, ob die Brille noch stimmt, und man muss ja den Optikern auch Geld verdienen lassen. Ne? Und als ich so rausging, so an der Tür war, der guckte mich an und sagte, Sie sind doch Pastor. Ich sage, ja. Dann sagen Sie mir mal, was ist der Heilige Geist? Ich wusste, der hat nicht viel Zeit, draußen stehen die Schlangen schon. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich war im Moment überrumpelt. Ich habe dann zu Hause gebetet und habe gesagt, wie kann ich diesem Menschen sagen, was ist der Heilige Geist? Ich meine, Gott Vater, Schöpfer der Welt, das kriegen wir hin. Gott Jesus, Mensch, das kriegen wir noch hin. Gott Heiliger Geist. Und dann kam mir dieses Bild, vielleicht als Geschenk Gottes. Und als ich jetzt vor einigen Tagen wieder da war, habe ich gesagt, wissen Sie, bald ist wieder Pfingst und Sie haben mir auch eine Frage gestellt. Da war ich ein bisschen überrumpelt. Jetzt sage ich Ihnen, was der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist ist wie Strom, guckt er mich an. Ich sage, ja, wenn Sie da eine Steckdose haben, können Sie den Strom nicht sehen. Aber er ist da. Sie können den Strom erst erkennen, wenn Sie den Stecker reinstecken und dann sehen Sie, welche Wirkung der Strom hat. Und der Heilige Geist ist wie Strom. Erst wenn Sie sich anschließen, können Sie erkennen, wer er ist. Vorher ist er eine Tatsache, aber für Sie nicht erkennbar. Guckte er mich doof an, sagte aber nichts und war froh, als ich wieder ging. Der Heilige Geist ist schwer zu erkennen. Und es gab Jahrzehnte, auch in der Kirche, wo man über den Heiligen Geist nicht redete. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts ist das in Deutschland wieder so klar geworden, der Heilige Geist ist ein Teil der Gottheit. Gehört dazu. Aber was ist jetzt Pfingsten für uns? Ich möchte Ihnen drei Erklärungen für Pfingsten geben. Das erste, Pfingsten überwindet unsere Angst. Sehen Sie, die Jünger haben die Auferstehung Jesu erlebt. Sie haben 40 Tage lang erlebt, wie Jesus ihnen erklärt hatte, dass das alles so sein musste. Dann ist er zum Vater in den Himmel gefahren. Und was machten die Jünger in den 10 Tagen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten? Sie schlossen sich in ihre Zimmer ein, machten die Fensterläden dicht, die Türen zu aus Angst. Angst, es könnte sie ja auch erwischen. Auch für sie ist ja vielleicht das Kreuz vorbereitet. Und dann bricht der Geist Gottes in diese verschlossenen Räume hinein und auf einmal öffnen die Jünger die Fenster, sie öffnen ihre Tür, sie steigen aufs Dach und verkündigen frei raus, ja, das Kreuz Jesu ist eure Errettung. Schon damals gab es Menschen in Jerusalem, die kriegten einen Lachanfall, als sie das hörten. Paulus sagt das, wenn Sie im 1. Korinther das 1. Kapitel lesen, sagt er das so. Es gibt Menschen, die von der Logik her kommen und die sagen, am Kreuz sind viele in Rom gekreuzigt worden. Wieso ist dieser Jesu was Besonderes? Das Kreuz war damals das normale Hinrichtungsmittel der Römer. Auch heute noch, wenn man darüber redet, gibt es Menschen, die sagen, das Kreuz, das war Justizmord. Ein guter Mensch ist gescheitert an seiner Liebe und dadurch, dass er zu einem Märtyrer wurde, hat sich diese Bewegung weiter verbreitet. Das ist die eine Seite. Glauben Sie mir, ich erlebe genug Menschen, die durchaus sagen, ja, Jesus war ein guter Mensch, der hat damals schon Grenzen überwunden. Das war durchaus einer, dem man vielleicht im sozialen Bereich nachfolgen könnte. Der hat ja viel Gutes getan. Aber mehr ist auch nicht. Und dann gibt es die anderen, die Frommen damals zur Zeit Jesu, die sagten, das ist ja Gotteslästerung, was ihr da macht. Lesen Sie nach, nicht? Die Frommen sagten, es gibt nur einen Gott und diesen Gott, den kann man doch nicht ans Kreuz nageln. Das geht doch nicht. Dieser Gott ist der Schöpfer der Erde. Das ist nicht möglich. Und diesen Gott, der noch als Vater, Sohn zu benennen, das ist ja nicht das ist ja gegen alle Schriften, gegen allen Glauben. Und das ist dann ja auch ein paar Jahrhunderte später nochmal in einer neuen Bewegung des Islam deutlich geworden. Es gibt nur einen Gott und Jesus und Heiliger Geist werden ganz anders hingedeutet. Ja, man kann das Kreuz so und so auslegen. Aber die Jünger hatten auf einmal den Mut, diese Angst öffentlich das zu bezeugen. Ja, am Kreuz ist Gott gestorben. Am Kreuz ist meine Erlösung. Auf einmal hatten sie den Mut, das öffentlich zu sagen. Und es war ihnen egal, wie die Leute reagierten. Natürlich sagten einige Menschen, die sind ja besoffen. Und da sagt Petrus, es ist die dritte Stunde, also so 9 Uhr morgens, da ist noch keiner betrunken. Und es kamen viele Menschen, die ihr Leben Jesus übergaben. Pfingsten, der Heilige Geist, heißt im Grunde, ja, Gott ist wieder da und er durchdringt uns und er gibt uns Mut. Aber es gibt noch ein drittes. Ich weiß nicht, wie weit Sie in der Bibel sich auskennen. Im ersten Band der Bibel, ich sage immer nicht Altes Testament, weil ich viel mit Konfirmandinnen zu tun habe. Ich habe im Moment so 47 Konfirmandinnen. Und wenn ich sage Altes Testament, dann heißt das für die, vergiss es. Deswegen sage ich der erste Band. Nicht? Und es gibt ja heute viele Literatur, erster, zweiter Band. Nicht? Im Fernsehen gibt es dann erste, zweite, dritte Folge. Hat man die erste gesehen, will man die zweite auch sehen. Nicht? Und deswegen sage ich immer erster Band der Bibel und zweiter Band der Bibel. Aber im ersten Band der Bibel, im dritten Buch Mose, ist etwas sehr Interessantes beschrieben. In Israel gab es ein Gesetz, dass jede 7 mal 7 Jahre, also jede 49 Jahre, die Ursprungsdinge wiederhergestellt werden mussten. Die Familien bekamen wieder ihr Erbland zurück. Die Schuldsklaven mussten aus der Schuldsklaverei entlassen werden, damit nicht die Kinder die Fehler der Eltern ausbaden müssen. Das große Erlassjahr oder Jubeljahr, wie man das auch nennt. 50 Tage, 50 Jahre. Verstehen Sie, und für mich heißt Pfingsten auch, dass Gott jetzt wieder in sein Eigentum sagt, ich bin ein Gott für die ganze Welt, nicht mehr nur für Israel. Ich habe diese Welt geschaffen, der Mensch hat sich von mir abgetrennt. Die Bibel beschildert das mit dem Sündenfall. Und Gott sagt, und ich überwinde in meinem Sohn Jesus Christus diese Grenze und gelte jetzt wieder für alle Welt. Und dann beruft er sich einen Paulus, der endlich auch in die Heidenwelt ging. Dann schafft er einen Petrus, der im jüdischen Bereich Christus verkündigt. Dann schafft er sich einen Philippus, der alles Unmögliche tut, aber immer wieder Jesus verkündigt. Gott gilt jetzt wieder für alle Welt. In Pfingsten ist wieder der Ursprungszustand hergestellt worden. Das, was im Sündenfall von Gott weggedriftet ist, gehört jetzt wieder zu Gott. Im Kreuz Jesus Christus sind wir mit Gott verbunden, alle Zeit. Und in Jesus Christus zeigt Gott uns auch, dass er uns lieb hat. Jeden Menschen, egal woher wir kommen, ob wir jung und alt sind, ob wir aus verschiedenen Kulturen kommen, ist es unwichtig. Gott sagt, ich habe Ja zum Menschen gesagt. Die Frage an uns ist natürlich, sage ich auch Ja zu Gott? Das ist nicht Automatismus, aber das Ja Gottes gilt. Und wenn ein Mensch heute erkennt, ja, Gott ist mein Herr, Jesus Christus ist mein Herr, dann sind das Wirkungen des Heiligen Geistes. Als ich ganz neu in dem Dienst war, das ist ja jetzt schon 500 Jahre her, nicht? Also so, ja. Da bin ich aufgetreten, habe gesagt, Gott wird mich so segnen, in mir wird eine Erweckung entstehen. Bis heute hat Gott mir noch keine Erweckung geschenkt, er wusste auch genau, ich wäre viel zu blöd, das zu tragen. Ich würde hochmütig werden. Er hat mir einzelne Menschen gezeigt und vielleicht viele, die ich nicht kenne. Aber er hat mir eins gezeigt. Sei treu, verkündige das Wort vom Kreuz und dann überlass es meinem Heiligen Geist, wie das wirkt. Ich bin nicht verantwortlich. Wenn Sie jetzt heute nach Hause gehen und sagen, was hat der Schulz da alles erzählt, haben wir fast alles vergessen und so, dann ist das Ihr Problem, nicht mein Problem. Aber wenn Sie wirklich Ihre Herzen öffnen lassen durch den Heiligen Geist, dann werden Sie über Pfingsten sagen, jetzt gehe ich wieder raus und für mich beginnt auch wieder ein neuer Lebensabschnitt, denn ich werde nicht mehr schweigen. Ich werde das Kreuz Jesus weitersagen, zu möglichen und unmöglichen Zeiten. Und ich weiß, wie schwer das ist. Glauben Sie nicht, dass ich da gefeit bin. Wie oft stelle ich hinterher fest, du hättest eigentlich mehr von Jesus sagen sollen. Habe ich Kontakt zu Menschen, habe mit ihnen viele Dinge durchgesprochen. Und dann hinterher sage ich, hast du wirklich Jesus bezeugt? Hast du wirklich den Mut gehabt? Verstehen Sie, ich arbeite ja im kirchlichen Bereich. Jetzt im Moment häufen sich wieder die Taufen und Trauungen, nicht? Die haben sich alle angestaut in Corona, nicht? Da konnte man ja nicht hinterher feiern. Es ging gar nicht um die Kirche, es ging um die Feier hinterher, ne? Jetzt kann man endlich wieder feiern, also kann man jetzt auch wieder taufen. Ich will ja gar nicht die Beerdigung ansprechen, die haben wir ja nun immer gehabt, nicht? Und in den Vorgesprächen kann ich da jedes Mal wirklich von Jesus was weitersagen? Schaffe ich das, die Gespräche so zu lenken, dass ich den Menschen sage, wenn du dein Kind taufen lässt, dann hat das eine Bedeutung, dann ist Gott. Natürlich im Gottesdienst, kein Problem. Da erwarten die Menschen ja auch, dass ich fromm bin, nicht? Jedenfalls so einigermaßen, nicht? Aber in den Vorgesprächen, in der Familie, habe ich bei Trauungen, Vorgesprächen noch den Mut, die Ehepaare darauf hinzuweisen, dass sie Jesus in ihre Ehe einladen mit der Trauung? Dass Jesus jetzt die Mitte in ihrem Leben sein will und dass sie nicht einfach sagen können, ach, das ist so schön und im Moment bin ich in Rellingen, ist ja eine tolle Kirche, nicht? Da müssen wir ja schon einteilen, nicht? Jeden Samstag maximal 3 Trauungen hintereinander, weil das sonst überläuft, nicht? Und dann den Leuten zu sagen, willst du nur die schöne Kirche? Willst du nur diesen Pastor, der in seinem Gewand ja was darstellt? Oder willst du wirklich Jesus für deine Ehe? Willst du wirklich Jesus in deine Ehe reinlassen? Wagst du es, dass dieser Jesus dir auch sagen kann, wie du deine Ehe zu leben hast? Manches Mal muss ich feststellen, ja, im Gottesdienst, in der Predigt sage ich das sehr deutlich, aber im Vorgespräch habe ich da den Mut. Habe ich den Mut, Jesus wirklich zu bezeugen? Ich möchte Ihnen Mut machen, dass auch für uns, für Sie und für mich, Pfingsten immer wieder ganz neu wird. Dieses Bewusstsein, das Kreuz Jesu, das ist meine Erlösung, das ist meine Befreiung. Dieses Wort Erlösung kommt ja aus der Sklaverei. Ein Sklave, der freigekauft wurde oder sich freikaufte, war erlöst, war befreit. Ist uns das noch bewusst? Das Kreuz Jesu hat mich befreit. Ich muss nicht mehr sündigen. Der Graben zwischen Gott und mir ist mit dem Kreuz überwunden. Natürlich weiß ich, ich bin auch nur Mensch. Natürlich weiß ich, dass ich auch Fehler mache. Aber ich bin nicht mehr programmiert auf Fehler. Ich bin programmiert auf Jesus, auf sein Kreuz, auf seine Erlösung. Ich bin frei gemacht worden. Der Teufel hat keinen Anspruch mehr an meinem Leben. In jüngeren Jahren, als ich so mal Hiob las und so, da kam mir ein Bild. Und das möchte ich Ihnen weitergeben. Es kam dieses Bild, es war kein Traum und so, das waren plötzlich Gedanken, ich stehe vor Gott. Und der Vater fragt, was hast du aus dem Leben, das ich dir geschenkt habe, gemacht? Und dann steht auf der einen Seite der Teufel und auf der anderen Seite Jesus. Und dann fängt der Teufel an zu sagen, Gott, ich kenne den Schulz. Und dann wird er aufzählen. Und er wird nicht lügen, er wird nur die Wahrheit sagen. Und ich werde sagen, ja, den Fehler, da geschwiegen, da mich nicht genug eingesetzt, da Angst gehabt. Und dann wird auf der anderen Seite Jesus sagen, Vater, dieser Horst-Dieter Schulz ist mein Kind. Er ist mir nachgefolgt. Und er hat mich immer wieder in Anspruch genommen. Er hat mich immer wieder gefragt, was er tun soll. Er gehört zu mir. Und dann wird Gott sagen, willkommen. Das gibt mir keinen Freiraum zu sagen, ist ja egal, ich kann jetzt machen, was ich will. Nein, ich will ja nicht mehr machen, was ich will. Ich will ja, was Jesus will. Das ist ja die Erlösung aus dem Kreuz. Mein innerer Wille ist nicht mehr, andere Menschen über den Tisch zu ziehen. Mein Wille ist nicht mehr, selber gut dazustehen. Mein Wille ist nicht mehr, und da können Sie einfüllen, wo Sie Ihre Charakterschwächen haben. Mein Wille heißt, ich will Jesus groß machen. Vor wenigen Tagen hatte ich ein langes Gespräch mit einem jungen Mann, wo ich den Eindruck hatte, er geht einen Weg, er will Christ sein, er will auch Christus verkündigen, aber er geht noch Nebenwege. Und wir hatten ein langes Gespräch und zum Schluss habe ich ihm gesagt, tu alles weg, was deine Verkündigung für Jesus behindern könnte. Wenn Menschen dich sehen und auf was anderem kommen, als auf Christus, dann tu es weg. Das heißt vielleicht für Sie, ich weiß ja nicht, ich kenne Sie nicht, ich kann ja hier frei reden, nicht? Ich weiß ja nicht, wer Sie sind. Aber wenn Sie zum Beispiel ein Geschäft haben, nicht? Was sehen die Leute? Ja, ist der Christ, damit er sein Geschäft hochkriegt? Ich weiß, in manchen Kirchengemeinderaten sind nur Leute reingegangen, weil sie damit ihr Geschäft pushen wollten. Im Moment ist ja die Regel in der Landeskirche, dass einer, der Kirchengemeinderatsmitglied ist, keinen Auftrag der Gemeinde annehmen darf. Damit haben wir schon ein paar weniger Kirchengemeinderäte. Aber was sehen die Leute? Sehen sie in mir den Geschäftsmann, der Christus nutzt für sein Geschäft? Oder sehen sie in mir Christus und ich habe auch ein Geschäft nebenbei? Warum auch nicht? Was sehen die Leute? Meine Krankheit, ist das für mich plötzlich das Wichtigste oder Christus? Bin ich Christ, weil ich hoffe, dass dadurch meine Krankheit weggenommen wird? Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen mir sagen, die sonst wenig mit Jesus am Hut haben, wenn sie krank sind und wenn sie in Not sind, Herr Pastor, beten Sie mit uns. Ich sage, warum? Ja, es gibt ja wohl noch einen Gott und er könnte ja auch, er kann, natürlich kann er. Es gibt Jakobus 5 und wir dürfen nach Jakobus 5 handeln. Aber was machen wir denn als Christen? Und ich muss da auch um meine eigene Brust schlagen. Ist für uns Jakobus 5 wichtiger als alles andere? Wenn wir wirklich schwer krank sind, gehen wir zuerst zu den Ältesten, lassen uns die Hände auflegen, gehen wir nach Jakobus 5 und dann auch zu Ärzten, dann auch zu Medikamenten. Oder gehen wir erst zu Ärzten, nehmen wir erst Medikamente und wenn nichts mehr klappt, dann kann ja auch noch mal. Verstehen Sie, was ich Ihnen sagen will? Jesus zuerst, das ist wichtig. Jesus ist die Nummer eins. Und dann kann ich meine Krankheit behandeln lassen. Dann kann ich medizinische Erkenntnisse in Anspruch nehmen. Dann kann ich mein Alter auch vielleicht mit anderen Menschen sagen, hilf mir es tragen. Dann kann ich in meiner Jugend alles das, was da in der Jugend auch an Dynamik drin ist, kann ich das mit Jesus leben? Verstehen Sie, Paulus sagt hier im 1. Korintherbrief sehr deutlich, das Kreuz Jesu Christi, das ist unsere Kernbotschaft. Und da darf nichts dagegen gehen. Und der Heilige Geist gibt uns das ins Herzen, diese Kernbotschaft weiterzugeben in diese Welt. Natürlich werden Menschen lächeln. Natürlich werden Menschen sagen, die sind ja ein bisschen bescheuert. Na und, dann sollen sie es doch sagen. Ist das so schlimm? Ich freue mich mehr, wenn Menschen sagen, weil du uns was von Jesus gesagt hast, bist du bescheuert, als wenn sie mir sagen würden, weil du hier Blödsinn geredet hast, bist du bescheuert. Wie schnell hat man doch mal so einen blöden Witz rausgelassen, nicht? Und hinterher sagt man, hättest du eigentlich nicht machen sollen. Lassen wir uns doch durch den Heiligen Geist in unserem Leben wieder neu hinausbringen in die Dynamik, in dieses Feuer. Ja, Heiliger Geist, in Apostelgeschichte wird ja beschrieben, nicht? Da kam das wie Feuerzungen auf sie. Das ist ja ein Bild für Lebendigkeit. Ja, wir werden Menschen vielleicht auf die Füße treten durch unser Evangelium. Es würde manche Menschen geben, die vielleicht Gift und Galle spucken. Das ist okay, es ist gut so. Aber es wird auch Menschen geben, die nachdenken und sagen, ich möchte mein Leben auch mit Jesus leben. Ich stelle diese Frage, ohne dass Sie jetzt eine Antwort geben müssen. Wann haben Sie das letzte Mal mit einem Menschen ein Übergabegebet gesprochen? Ich glaube, in diesem Kreis kennen Sie das Wort Übergabegebet noch, ne? Wann haben Sie das letzte Mal mit einem Menschen ein Übergabegebet gesprochen? Ich möchte Ihnen Mut machen. Mut machen, wieder nicht zu schweigen. Ich möchte Ihnen Mut machen, zu sagen, ja, immer weniger Menschen glauben an Jesus. Die Kirchen werden leerer. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Sie haben vielleicht den großen Aufschwung, nicht? Jedes Sonntag kommen hier 20 mehr oder so. Weiß ich ja nicht. Aber die Erfahrung allgemein ist anders. Auch in den freien Gemeinden, es werden immer weniger. Haben wir noch den Mut, nicht zu verzweifeln? Haben wir noch den Mut, nicht alle möglichen und unmöglichen Dinge und Wege zu gehen, um vielleicht Menschen noch in die Kirche zu kriegen? Vor einiger Zeit war in einer Zeitschrift ein ironischer Artikel. Da stand drin, wie versuchen die Kirchen, Christen noch in den Gottesdienst zu kriegen. Da wurde dann gesagt, dann gibt es die Trauungen auf dem Karussell im Jahrmarkt, dann gibt es die Massentaufen in irgendeinem Becken, da weiß ich wo, nur damit Zahlen stimmen. Leute, unsere Kernbotschaft heißt Jesus Christus, für mich ans Kreuz gegangen, für mich den Weg zum Vater freigemacht, Punkt und nichts anderes. Und das sollten wir wieder neu leben. Natürlich ist es gut, wenn Trauungen da sind. Natürlich ist es gut, wenn Kinder getauft werden oder wenn Erwachsene getauft werden. Das ist doch in Ordnung. Aber die Kernbotschaft muss nicht heißen, wie kriege ich noch Leute in meine Gemeinde, sondern die Kernbotschaft heißt, wie kann ich Jesus nach außen tragen. Interessant, gestern bekam ich eine Mail, heute schreibt ja keine Briefe mehr, nicht? Heute wird ja alles gemailt, nicht? Ich hatte vorgestern eine Beerdigung, da schrieb mir die Tochter, Sie haben so verkündigt, dass auch Atheisten es verstanden haben. Das war das schönste Lob, was mir je gekommen ist. Sie haben so verkündigt, dass Atheisten es verstanden haben. Bin mal gespannt, vielleicht wird ja demnächst einer auf mich zukommen. Aber verstehen Sie, genau das ist es doch. Wir schweigen nicht, wir lassen uns nicht in die Ecke drängeln. Natürlich weiß ich, dass wir Christen auch in unserer Vergangenheit viel Leid erzeugt haben, indem wir die Bibel missbraucht haben. Aber wir haben auch viel Gutes getan, indem wir die Bibel gelebt haben. Und wir sollten den Menschen das auch zeigen. Ja, Christsein war immer auch für den Nächsten da. Und bei aller sozialen Hilfe, die wir auch geben, für alle soziale Diakonie und wie es auch alles heißen mag, ist wichtig. Aber ich habe diese Kritik, dass wir manchmal mehr Diakonie sind als Christusverkündiger. Ich habe letztlich in einer Gemeinde, die eine große Chorarbeit hat, mal dem Chor gesagt, stellt euch mal vor, ihr seid jetzt 120 Leute im Chor. Also es ist ein großer Chor, der hat 120 Leute. Kantorei. Und stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt füreinander da sein. Ihr würdet euch helfen, ihr würdet euch alles machen, ihr wärt füreinander da, ja? Aber ihr würdet nicht mehr singen. Wärt ihr da noch im Chor? Haben sie mich alle blöd angeguckt. Ich sage, ja, wir müssen in der Kirche wieder lernen. Wir sind natürlich auch da für die Leibpflege des anderen. Das ist keine Frage. Aber wenn wir das Evangelium vernachlässigen, dann haben wir nicht mehr das Recht, den Namen Christen zu tragen. Dann sind wir wie ein Chor, der nicht mehr singt. Haben wir den Mut, Gottes Geist wieder wirken zu lassen. Das ist die Verkündigung vom Kreuz. Und lesen Sie da 1. Korinther auch Kapitel 1 und 2. Lesen Sie das mal zu Hause in aller Ruhe. Haben wir den Mut. Und Pfingsten, der Heilige Geist, ist nicht nur vor über 2000 Jahren bei den Jüngern ausgegossen worden, sondern jeder von uns kann immer wieder neu den Heiligen Geist bekommen. Kann immer wieder neu, und da beten sie darum und sagen, Gott, schenk mir deinen Geist, dass ich aufhöre, Angst zu haben. Schenk mir deinen Geist, dass ich wieder in diesem vollen Bewusstsein lebe. Du bist der Herr über die Welt, auch wenn das anders aussieht. Ich habe vor einiger Zeit, als dieser Krieg mit der Ukraine und Russland anfing, als da vor Corona war und als wir jetzt in der Inflation waren, habe ich in einer Gemeinde gesagt, haben wir den Mut, das als Gottes Weg zu sehen? Dass er unsere Selbstsicherheit zerstört, dass er vielleicht zerstört dieses, uns kann ja nichts mehr passieren, wir haben alles im Griff. Und auf einmal stellen wir fest, wir haben gar nichts mehr im Griff. Schenkt Gott uns vielleicht als Christen genau diese Situation, damit wir sagen können, schaut mal, wie wenig wir Menschen schaffen, aber Gott kann. Gott kann aus steinerne Herzen fleischerne Herzen machen. Wie viel beten wir, dass diese Machtkönige der Welt von Gott verändert werden? Oder reden wir nur negativ über sie? Haben wir schon mal Gebetsstürme auf Gott losgelassen? Er kann aus steinernen Herzen fleischerne Herzen machen, das hat er uns versprochen. Glauben wir das noch? Er kann Erweckung schenken. Glauben wir das noch? Sind wir vorbereitet? Ich möchte schließen mit einem kleinen Bild. In Amerika soll es gewesen sein, da gab es mal eine Zeit lang eine lange, lange Dürrephase. Und eine Gemeinde sagte, komm, wir wollen zusammenkommen, wir wollen jetzt mal kräftig beten, dass Gott uns wieder Regen schenkt. Und dann kamen sie zusammen und dann haben sie 2 Stunden gebetet und auf einmal ging der Regen los. Und alle standen in der Kirche und sagten, wie kommen wir jetzt nach Hause? Denn keiner hat den Regenschirm mitgenommen. Nur ein kleines Mädchen hat einen Regenschirm mit, weil sie sagte, wir haben doch zu Gott gebetet, wieso soll es da nicht regnen? Habe ich noch dieses Vertrauen, dass ich sage, Gott, ich will dein Kreuz verkündigen und ich habe dieses Vertrauen, dass du wirkst. Ich glaube dir, denn du lügst nicht, Gott. Du kannst nicht lügen. Habe ich den Regenschirm dabei, wenn ich um Regen bete? Habe ich diese innere Erwartung, dass Gott Menschen durch mein kleines Wort ansprechen kann? Dass es Auswirkungen hat, dass unserer Gemeinde Menschen geschenkt werden, weil wir den Mut hatten, durch Gottes Geist zu verkündigen. Amen. Gut, Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, dass er wirkt, Herr. Und dass du uns die Augen geöffnet hast, das Herz geöffnet hast, dass wir ja hineingesteckt haben in deinen Anschluss, dass wir jetzt leuchten dürfen für dich. Durch deinen Geist wirkst du, Herr. Und so möchten wir dir anbefehlen, uns selbst, mit unserem Leben. Wir möchten wieder gereinigt werden durch dich, durch deinen Heiligen Geist, durch das Feuer. Und wir möchten, dass unsere Herzen wieder brennen für dich. Danke, dass du uns Pfingsten schenkst, immer wieder neu. Dass du uns auch in unserer Gemeinde immer wieder neu durch deinen Geist die brennende Liebe zu dir, zu uns selbst und zum Nächsten schenkst. Wir loben und preisen dich, Gott. Du bist der Herr, du bist König, du bist Gott über alle Götter. Dir ist keiner gleich. Danke, Gott. Amen. Amen.